Stell dir mal folgende Situation vor. Du bist bei der Arbeit und dein Chef kommt plötzlich über das Wasser eines Sees auf dich zugelaufen. Kurz darauf verwickelt er dich in so eine, extrem hitzige Debatte über Handhygieneprotokolle. Und als du dann versuchst, ihm einen gut gemeinten Karriererat zu geben, schaut er dir direkt in die Augen und nennt dich völlig unerwartet Satan.
Wahnsinn, oder? Klingt wie so ein fieberhafter Traum.
Absolut. Aber willkommen in der Welt der Kapitel 14 bis 16 des Matthäusevangeliums.
Es ist wirklich eine rasante Abfolge von Ereignissen. Also wir haben hier extreme Kontraste auf engstem Raum, die beim bloßen Überfliegen oft völlig unverstanden bleiben.
Genau. Genau das liegt heute auf unserem Tisch. Wir begeben uns auf eine Erkundungstour, und zwar durch die Notizen der 13. Vorlesung des Theologen Dr. Craig Keener. Unser Ziel ist es, seine detaillierte Analyse dieser uralten Texte mal richtig zu durchleuchten.
Genau. Bevor wir jedoch die Schichten abtragen, müssen wir kurz die Spielregeln für unsere heutige Analyse klären. Ein sehr wichtiger Vorabhinweis für dich als Hörer.
Ganz wichtig.
Wir agieren bei dieser tiefen Analyse als absolut neutrale Beobachter. Wir schlagen uns auf keine religiöse Seite und wir machen uns diese Glaubenssätze auch nicht zu eigen.
Richtig.
Wir betrachten diese antiken Texte und die dazugehörige Interpretation von China rein objektiv. Also quasi als faszinierendes historisches, kulturelles und literarisches Studienmaterial.
Okay. Lass uns das mal aufschlüsseln. Wenn man sich diese Aufzeichnungen durchliest, fühlt sich das heutige Thema weniger wie eine trockene theologische Abhandlung an, sondern vielmehr wie das Entschlüsseln eines antiken Politthrillers.
Ja, total.
Ein Füller, der zusätzlich mit übernatürlichen Elementen gespickt ist. Wir haben Machtkämpfe, geheime Identitäten und dramatische Wendungen. Und der erste Akt dieses Thrillers beginnt direkt mit einer der berühmtesten und visuellsten Szenen der Weltgeschichte, dem Gang auf dem Wasser.
Die Szenerie baut ja bereits enorme Spannung auf. Wir befinden uns auf dem See Genezareth. Es ist kurz vor der Dämmerung, also die Sicht ist extrem schlecht.
Richtig dunkel noch?
Genau. Die Jünger sind in einem Boot, kämpfen gegen den Wind und Jesus kommt von Osten her auf sie zu, laufend auf den Wellen. Die Notizen weisen darauf hin, dass die Jünger ihn zunächst nicht erkennen und ihn für ein Gespenst halten, was natürlich eine panische Reaktion auslöst.
Und diese Panik ist aus historischer Sicht eigentlich paradox. Weißt du, jüdische Männer dieser Zeit wussten oder glaubten zumindest an eine zukünftige Auferstehung der Gerechten, so wie es etwa im Buch Daniel beschrieben wird.
Richtig.
Die theologische Schublade für ein Gespenst, das über Wasser wandert, existierte so in deren Köpfen gar nicht. Es war eine reine, unerklärliche Anomalie, die all ihr Wissen aushebelte.
Und das führt zu der Reaktion von Jesus, die weit über eine simple Beruhigung hinausgeht. Er ruft ihnen zu, ich bin es. Im ursprünglichen griechischen Text steht dort Ego Eimi.
Okay, das ist wichtig.
Ja, extrem wichtig. Das lässt sich als simple Identifikation übersetzen, ist aber gleichzeitig eine direkte Anspielung auf den göttlichen Namen aus dem Alten Testament.
Wow. Eine massive Aussage über seine Identität, einfach verpackt in drei kleinen Worten.
Absolut. Und die physische Handlung unterstreicht diese verbale Aussage noch. China zieht hier deutliche literarische Parallelen zum Buch Hiob Kapitel 9. Dort wird beschrieben, wie der Schöpfergott Jahwe auf den Wogen des Meeres einherschreitet. Auch in Exodus 33 geht Gott an Mose in Anführungsstrichen vorüber.
Ah, okay.
Diese Szene auf dem Wasser ist also ein literarisches Werkzeug, um dem damaligen Leser die göttliche Identität der Figur unmissverständlich vor Augen zu führen.
Das wirft aber die Frage auf, ob das den Jüngern in dem Moment überhaupt bewusst war. Ich meine, wenn sie schon bei einem vermeintlichen Geist in Panik geraten, haben sie diese theologische Anspielung auf Hiob wirklich sofort dechiffriert?
Wahrscheinlich eher nicht.
Wahrscheinlich nicht, genau. Denn dann kommt Petrus ins Spiel. Er bittet um die Erlaubnis, ebenfalls auf dem Wasser zu gehen. Er steigt aus dem Boot, es funktioniert kurz, aber dann sieht er den Wind und die Wellen, gerät in Panik und sinkt. Dieses Detail, dass er sinkt, erwähnt übrigens nur Matthäus, nicht Markus.
Ja, in diesem Moment kollidiert menschliche Begrenztheit mit der vorausgegangenen übernatürlichen Ermächtigung. Als Petrus den Fokus auf den Sturm richtet, statt auf seinen Bezugspunkt, verliert er den Halt. Er ruft, rette mich, woraufhin er als Kleingläubiger bezeichnet wird. Es ist die Erkenntnis, dass das Wunder nicht aus seiner eigenen Substanz kommt.
Und da bringen die Vorlesungsnotizen faszinierende Berichte aus der modernen Missionsarbeit ein, die diesem alten Text so eine unerwartete Relevanz geben. Es werden Interviews mit Missionaren in Indonesien erwähnt.
Ja, die Geschichten sind echt spannend.
Total. Die haben ähnliche physikalische Anomalien erlebt. Ein Team musste einen reißenden, überfluteten Fluss überqueren. Sie traten ins Wasser und hatten subjektiv das Gefühl, das Wasser würde ihnen nur bis zu den Knien reichen. Sie dachten wirklich, sie liefen über einen unerwartet flachen Grund.
Krass.
Ja, und erst auf der anderen Seite sagten ihnen Dorfbewohner, dass sie buchstäblich über die Wasseroberfläche gelaufen seien.
Und es gibt noch einen zweiten dokumentierten Fall in den Quellen, der illustriert, wie stark kulturelle Kontexte solche Ereignisse prägen können.
Stimmt, die Geschichte mit der Frau.
Genau. Eine Frau aus einem anderen Team stand vor demselben Fluss. Die männlichen Teammitglieder hakten sich unter, das Wasser stand ihnen bis zur Brust. Aus kulturellen Gründen durfte die Frau sich aber nicht bei den Männern einhaken.
Das hätte in dieser Gesellschaft einen riesigen Skandal ausgelöst.
Richtig. Also betete sie, lief hinüber und empfand das Wasser ebenfalls als knöcheltief. Auch hier bestätigten Beobachter später, dass der Wasserspiegel überhaupt nicht gesunken war.
Wahnsinn. Diese Berichte illustrieren, dass das beschriebene Prinzip, also die Ermächtigung in einer extremen Herausforderung, in den Augen der Betroffenen auch heute noch greift.
Mhm.
Was mich aber an der Dynamik mit Petrus am meisten fasziniert, ist dieser Moment des Sinkens. Es erinnert mich stark an das Prinzip der Zielbindung im Motorsport.
Oh, interessante Analogie. Wie meinst du das konkret?
Also, wenn Rennfahrer ins Schleudern geraten, wird ihnen in der Ausbildung strikt beigebracht, niemals auf die Wand zu schauen, auf die sie zufahren.
Okay.
Sie müssen den Blick zwingend dorthin richten, wo sie hinlenken wollen.
Mhm.
Das Gehirn steuert die Hände unweigerlich dorthin, worauf man sich fokussiert. Schaut man auf die Wand, kracht man in die Wand.
Ah, ich verstehe.
Und Petrus hat buchstäblich auf die Wand, also auf die Wellen geschaut.
Mhm.
Er ging unter, weil sein Fokus verschoben war. Ist das nicht genau wie unser moderner Fokus? Wenn du auf die negativen Kommentare unter einem Post starrst, statt auf die eigentliche Message, gehst du unter. Worauf wir schauen, bestimmt unsere Realität.
Das stimmt absolut. Und diese Zielbindung, dieser Fokus auf das Falsche, fungiert als perfektes Bindeglied zum nächsten großen Konflikt im Text.
Lass hören.
Wir bewegen uns von einem buchstäblichen Sturm auf dem See zu einem metaphorischen Sturm beim Abendessen. Die religiösen Führer fokussieren sich auf die Wellen ihrer menschlichen Traditionen und übersehen das eigentliche Ziel der göttlichen Prinzipien komplett.
Ah, das bringt uns zur berühmten Hygienedebatte. Die Pharisäer kritisieren Jesus, weil seine Jünger sich vor dem Essen nicht die Hände gewaschen haben.
Genau.
Das historische Umfeld zeigt uns jedoch ganz klar, es ging hier null um Bakterien oder physische Hygiene. Das war in der Antike ohnehin ein fremdes Konzept.
Richtig, es ging um rituelle Reinheit. Diese Form der Waschung war ein Identitätsmerkmal, das sich besonders in der jüdischen Diaspora als kulturelle Abgrenzung stark etabliert hatte.
Also bei den Juden, die außerhalb Israels lebten.
Genau. Die Pharisäer, die sich als Bewahrer des Gesetzes sahen, waren extrem akribisch, was diese nicht biblischen, aber kulturell tief verankerten Traditionen anging. Jesus kontert diesen Vorwurf dann, indem er aufzeigt, dass sie göttliche Prinzipien brechen, nur um diese von Menschen gemachten Rituale aufrechtzuerhalten.
Und die Schärfe seiner Kritik wird durch das Beispiel deutlich, das in der Vorlesung so detailliert erklärt wird. Es geht um das Gebot, Vater und Mutter zu ehren.
Ein extrem wichtiges Gebot damals.
Laut dem antiken Historiker Josephus das vielleicht wichtigste überhaupt. Damals gab es ja keine staatliche Rente oder Pflegeversicherung. Selbst die Römer und Griechen fanden es barbarisch, sich nicht um alternde Eltern zu kümmern.
Und genau hier griffen die Pharisäer auf ein juristisches Schlupfloch zurück. Das nannte sich Korban. Menschen konnten ihr Geld oder ihren Besitz formell dem Tempel weihen. Also wie eine Art religiöse Stiftung.
Mhm. Dadurch war dieses Vermögen für den weltlichen Gebrauch juristisch blockiert. Sie konnten dann zu ihren bedürftigen Eltern sagen, tut mir leid, ich würde euch hier unterstützen, aber mein Geld ist Gott geweiht.
Verrückt!
Der ursprüngliche Sinn biblischer Vorgaben, also der Zehnte, sollte ja eigentlich menschliche Not lindern, nicht eiserne religiöse Regeln befriedigen.
Exakt! Das Prinzip muss immer über dem Detail stehen. Dazu nutzt der Experte dieses eindrückliche Beispiel aus dem 5. Buch Mose, das Deuteronomium.
Ja, die Sache mit der Dachbrüstung. Das Gesetz verlangte damals, dass man einen kleinen Zaun um sein flaches Dach bauen musste. Der Grund war simpel. Flachdächer waren Lebensraum, man empfing dort Gäste. Fiel jemand herunter, trug der Hausbesitzer die Schuld.
Heute baut sich niemand in Europa einen Zaun aufs Dach, weil wir da einfach nicht leben.
Richtig. Der Buchstabe des Gesetzes ist also historisch gebunden. Aber der Geist des Gesetzes, die Haftung und die Sicherheit des Nächsten, bleibt bestehen. Was wäre das moderne Äquivalent? Anschnallgurte im Auto.
Genau so ist es.
Und hier wird es wirklich interessant. Machen wir heute nicht exakt dasselbe? Wir halten krampfhaft an Firmenrichtlinien oder kulturellen Normen fest und vergessen völlig, warum diese Regeln überhaupt erfunden wurden.
Der Buchstabe des Gesetzes tötet den Geist des Gesetzes.
Absolut. Jesus zieht aus dieser Kritik ja dann eine radikale Konsequenz und definiert Reinheit völlig neu. Es ist nicht das, was von außen in den Menschen hineingeht, das ihn unrein macht, sondern das, was aus dem Herzen kommt.
Die Notizen verweisen hier auf Listen von Lastern, die in der rhetorischen Literatur der Antike üblich waren. Der jüdische Philosoph Philo hatte zum Beispiel Kataloge mit über 100 Lastern. Jesu Liste lehnt sich stark an die universellen ethischen Kernpunkte der 10 Gebote an. Und kaum ist diese Neudefinition von Reinheit ausgesprochen, wird sie einem ultimativen Praxistest unterzogen.
Und zwar in der Begegnung mit einer Frau, die in der damaligen Gesellschaft das absolute Paradebeispiel für unrein war. Eine kanaanäische Frau.
Bei Markus übrigens als syrophönizisch bezeichnet.
Richtig. Sie fleht ihn um Heilung für ihre Tochter an. Und beim ersten Lesen ist die Reaktion von Jesus extrem abstoßend. Er vergleicht sie mit einem Hund. Er sagt sinngemäß, man nimmt nicht das Brot der Kinder und wirft es den Hunden vor.
Historisch betrachtet, und das ist wichtig, darf man diese Stelle nicht romantisieren. Hunde waren in dieser Kultur kein nettes Kompliment oder so, ein süßes Haustier, sondern eine schwere Beleidigung. Straßenhunde halt.
Krass.
Selbst bei den Griechen war das eine Beleidigung. Wir müssen uns also fragen, warum Jesus eine solche sprachliche Härte wählt. China argumentiert, dass Jesus hier bewusst ein Hindernis, eine massive rhetorische Mauer hochzieht.
Um sie zu testen.
Genau. In der Antike war der verbale Schlagabtausch ein Zeichen von Augenhöhe. Er fordert sie heraus, nicht nur als Bittstellerin, sondern als intellektuelle Partnerin aufzutreten. Es ist ein Test ihres Glaubens und ihrer Beharrlichkeit.
Und sie reagiert mit purer heiliger Schutzpe, wie China das nennt, wie die Freunde des Gelähmten oder Maria in Kana. Sie lässt sich von der Beleidigung nicht aus der Bahn werfen, sie dreht seine eigene Metapher meisterhaft gegen ihn.
Ja.
Sie antwortet, ja, aber selbst die Hunde essen die Krümel, die vom Tisch fallen. Weißt du, sie verlangt keinen Ehrenplatz, keinen Status, sie will nur einen Krümel seiner Macht. Wie jemand, der sich von einem Nein nicht entmutigen lässt, weil er weiß, dass er an der einzig richtigen Quelle ist.
Und diese Hartnäckigkeit führt direkt zur Speisung der 4000. Zuvor gab es ja die Speisung der 5000 in einem jüdischen Kontext. Jetzt, nach der Begegnung mit der kanaanäischen Frau, passiert das in einem heidnischen Gebiet.
Es gibt also genug Brot für alle.
Richtig. Die theologische Botschaft ist unmissverständlich.
Lass mich da kurz bei einem Detail einhaken, das oft zu Missverständnissen führt. Im Text heißt es, es waren 4000 Männer außer den Frauen und Kindern. Heute wird das schnell als, naja, systematische Frauenfeindlichkeit gelesen.
Ja, das hört man oft.
Aber die Quelle stellt klar, dass dies schlicht die gängige Buchhaltungsmethode der damaligen Zeit war. Man zählte die Familienoberhäupter. Es war kein bösartiger Ausschluss von Frauen durch Matthäus, sondern einfach antike demografische Erfassung.
Wichtig ist hier der Kontrast, der nun aufgebaut wird. Diese phänomenalen Wunder passieren vor den Augen Tausender, doch die religiösen Führer fordern immer noch ein Zeichen.
Wahnsinn. Die Menschen sehen die Fakten, aber begreifen sie nicht.
Ganz genau. Die Pharisäer wollen ein Zeichen vom Himmel, wie einen Stern oder spezielles Wetter. Jesus weist sie als böse Generation zurück.
Und dann warnt er die Jünger im Boot vor dem Sauerteig der Pharisäer. Er meint ihre toxischen Lehren. Und die Jünger? Die geraten in Panik und flüstern, oh nein, er ist wütend, weil wir vergessen haben, Brot einzupacken.
Ja, das ist fast schon tragikomisch. Jesus erinnert sie völlig ungläubig an die 12 Körbe und dann die 7 Körbe, die bei den Speisungen übrig blieben.
Die Quelle zieht an dieser Stelle eine faszinierende Parallele zu einer Geschichte aus dem Markus-Evangelium.
Oh ja, die Heilung des blinden Mannes.
Genau. Die läuft ja in zwei Stufen ab. Nach der ersten Berührung sagt der Mann, ich sehe Menschen, aber sie sehen aus wie wandelnde Bäume. Erst nach der zweiten Berührung sieht er klar. Ist das eine Metapher für die Jünger?
Was hier faszinierend ist, ja absolut. Die Jünger brauchen eine zweite Berührung, nämlich die Auferstehung, um das Konzept wirklich scharf zu sehen. Sie interpretieren Jesu Macht durch die Linse ihrer eigenen kulturellen Erwartungen.
Und das zeigt sich nirgendwo deutlicher als in Caesarea Philippi.
Einem heidnischen Ort, bekannt für Panverehrung. Und dort stellt Jesus die alles entscheidende Frage. Für wen haltet ihr mich?
Petrus bekennt ihn als den Messias. Aber dann verbietet Jesus ihnen strikt, es weiterzusagen. Das berühmte Messias-Geheimnis.
Der Grund dafür liegt in der jüdischen Erwartungshaltung. Die Juden erwarteten einen triumphierenden Krieger, wie in den Psalmen Salomos 17 dokumentiert.
Als Jesus dann sagt, er müsse leiden und sterben, widerspricht Petrus sofort.
Und Jesu Antwort ist extrem hart, geh hinter mich, Satan. Laut Quelle war die Vorstellung einer Herrschaft ohne das Kreuz identisch mit der satanischen Versuchung in der Wüste. Eine Krone ohne Preis ist eine satanische Verführung.
Nachdem diese Illusion eines Kriegerkönigs zerstört ist, erklärt Jesus, was diese neue Gemeinschaft sein wird. Er sagt, du bist Petrus.
Und hier müssen wir einen linguistischen Irrtum aufklären. Oft wird behauptet, Petrus sei ein kleiner Kiesel und Petra ein großes Felsmassiv.
Mhm.
Das stimmt einfach nicht. Im damaligen Koine-Griechisch und im Aramäischen, also Kephas, bedeuteten beide Begriffe genau dasselbe.
Das Fundament ist also Petrus. Aber eben in seiner Rolle als Bekenner der Wahrheit, richtig?
Genau.
Und das Wort für diese Gemeinschaft ist Ekklesia, oft als Herausgerufene übersetzt.
Ein sprachwissenschaftlicher Fehler. Die Herleitung von Herausrufen ist falsch.
Wie beim englischen Wort nice, das früher ignorant bedeutete.
Exakt. Ekklesia bedeutete in der Antike schlicht öffentliche Versammlung oder Stadtrat. Jesus nimmt dieses alltägliche Wort und verspricht, dass die Pforten des Hades, also das Totenreich, sie nicht aufhalten werden.
Eine Voraussage des Märtyrertums. Wie Tertullian sagte, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Und Petrus bekommt die Schlüssel des Himmelreichs. Eine Anspielung auf Jesaja 22.
Eine enorme Autorität. Aber der Preis ist, das eigene Kreuz auf sich zu nehmen.
Da erzählt Kina diese Geschichte von dem Studenten, der durch den Mathe-Test gefallen war und dachte, sein Leben sei vorbei. Der Professor fragte, was ist mehr wert, ein Jahr oder die Ewigkeit?
Philosophie, also Platon, und christlicher Glaube treffen sich hier. Was ewig währt, ist wichtiger als das Vorübergehende. Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, sehen wir hier den ultimativen Kontrast. Extreme göttliche Autorität, die Schlüssel, wird nur durch extreme Aufopferung, das Kreuz, erreicht.
So, was bedeutet das jetzt alles für dich, unseren Zuhörer? Wir haben heute erlebt, wie man auf Wellen statt auf Ziele starrt, wie man Traditionen anbetet und den Sinn verliert.
Du wurdest heute daran erinnert, dass wahrer Glaube oder echtes Verständnis in jedem Bereich fordert, hinter die äußere Fassade zu blicken.
Absolut. Und ein finaler Gedanke dazu, Jesus nahm ein völlig gewöhnliches, säkuläres Wort, Ekklesia, einfach nur eine Bürgerversammlung, und gab ihm eine ewige, unzerstörbare Bedeutung. Wenn das stimmt, frage dich selbst, welche völlig banalen, säkularen Dinge in deinem eigenen Alltag warten vielleicht nur darauf, mit einer völlig neuen, tiefgreifenden Bedeutung gefüllt zu werden?
Eine sehr gute Frage.
Danke, dass du heute als dritter Zuhörer bei dieser Erkundungstour dabei warst. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.